Episode 233. Fall gelöst, wenn Projektplanung mit Detektivarbeit beginnt. Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Machende und Entscheidende. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. So wirst du in der heutigen Episode erfahren, wie du damit umgehen kannst, wenn jeder im Projekt ein unterschiedliches Verständnis vom Projekt hat und welche Schritte dir dabei helfen, das Projekt sauber aufzusetzen. Ja, herzlich willkommen hier im Podcast in dieser Episode. Zu Anfang möchte ich ganz gerne etwas Organisatorisches loswerden. Ich bin Anfang April und auch schon Ende März bin ich in Hamburg. Und da habe ich mir gedacht, dass ich gleich am 31. März, das ist der erste Tag, wo ich dort anreisen werde, mich in eine Bar, in ein Restaurant setzen werde, um dort ein Hörertreffen zu veranstalten. Ich habe mir gedacht, dadurch, dass mein Hotel auch in der Sternenschanze ist, dass wir uns irgendwo in der Nähe der Sternenschanze treffen. Und zwar habe ich da erstmal geguckt, dort gibt es die Ratsherrenbrauerei. Da war ich noch nicht, deswegen dachte ich mir, muss ich da mal hin. Und das Restaurant oder die Bar heißt dort Altes Mädchen. Die ist direkt hinter der Bullerei, dieses bekannte Edelrestaurant in Hamburg. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Da würde ich mich also hinbegeben. Ich würde mich freuen, wenn sich mehrere Leute dort mit mir treffen wollen. Um das dann besser zu organisieren, würde ich dich bitten, schreib mir doch eine Mail an feedback@zukunftsarchitekt-podcast.de, um mir mitzuteilen, ob du da hinkommst, sodass ich dann, falls es mehrere werden, auch einen entsprechend großen Tisch reservieren kann. Also, ich bin am 31. März in Hamburg, Altes Mädchen, Sternenschanze. Dort setze ich mich um 19.30 Uhr hin und ja, ich muss natürlich auch irgendwie was essen und von daher bist du herzlich eingeladen, mir da Gesellschaft zu leisten und über Systems Engineering zu sprechen. Melde dich dazu bitte ganz kurz bei mir, damit ich auch entsprechend für Plätze sorgen kann dort. Das andere, was ich noch anzukündigen habe, ist ein Barcamp. Ich liebe Barcamps und so bin ich auch dieses Jahr wieder, weil es auch direkt hier bei mir vor der Haustür stattfindet, in Herford auf dem Agile Owl Camp. Dein Camp für agile Arbeitsweisen in Ostwestfalen-Lippe. Der Veranstalter Stefan van Lier, den kenne ich ganz gut, der macht das wunderbar und von daher freue ich mich schon, dich eventuell auch dort begrüßen zu können. Also am 16.05., 16. Mai, ein Freitag in Herford, das Agile OWL Camp. Und genau einen Tag später findet das Systems Camp Süd in Karlsruhe statt. Da werde ich leider nicht vertreten sein, aber weil ich auch ein Systems Camp organisiere, nämlich das in Paderborn, mache ich natürlich auch gerne Werbung für die Kollegen aus dem deutschen Süden, die veranstalten das Systems Camp Süd in Karlsruhe am 17.05. Die Links zu diesen beiden Veranstaltungen findest du in den Shownotes. Und dann darfst du weiterhin gespannt sein auf die optischen und akustischen Veränderungen hier im Podcast. Ich bin da schon relativ weit. Wir haben schon einiges an Farben, an Logos und so weiter gestaltet. Da wird es also in den nächsten Wochen und Monaten nach und nach Änderungen geben, die ich hier aber auch im Podcast bekannt machen werde. So viel zu den Vorankündigungen und jetzt geht's aber rein in das Interview mit Saskia Hablasch, einer erfahrenen Projektmanagerin. Viel Spaß dabei. Einfach laufen lassen. So, also du hast es gehört, ich werde das aber irgendwann rausschneiden, da muss ich nochmal reinhören, Das ist in der Podcast-Software ein bisschen anders. Da können wir vorher uns ganz viel erzählen, bevor wir dann da auf Start drücken. Ansonsten ist bei dir wieder alles gut? Hörte sich so an, ne?
Genau, jetzt ist wieder besser. Ich habe noch ganz leichten Husten. Ich würde mich dann, wenn ich merke, ich muss beim Reden husten, einfach muten, dass das nicht auf der Aufnahme ist, genau. Aber ich hatte wirklich eine dicke, fette Bronchitis. Und wie gesagt, bis jetzt habe ich immer noch hin und wieder Husten, je nachdem, wie viel ich erzählen muss. Mhm. Und deswegen hatte ich es gleich um 2 Wochen verschoben, damit ich dem Husten Zeit gebe, dass er abklingt. Es dauert dann wirklich noch mal 3, 4, 5 Wochen, bis der Husten wirklich weg ist.
Ja, ja. Das ist auch ein bisschen blöd. Wie war das letzte Woche? Da hattest du doch deine Lesung.
Genau, da habe ich dann, ich musste zwischendurch öfter mal husten. Also wenn man lange redet und dann merkt man, man will noch was sagen, aber dann kommt kein Atem, um was zu sagen, sondern dann kommt Husten hinterher. Und ich denke so, Genau. Aber es ging dadurch, dass es live war und man kein Mikro hatte, war das in Ordnung. Also das hat gar nicht groß gestört, dass ich hin und wieder mal husten musste. Aber schöner wäre ohne gewesen.
Ja, das glaube ich. Aber ich glaube, wir können sowieso froh sein, wenn man nicht so richtig doll in Mitleidenschaft gezogen ist mit so einer fetten Grippe oder vielleicht doch noch irgendwie wieder was mit Corona oder sowas, ne?
Das stimmt, genau. Ja. Also von daher, es war jetzt so, ich hatte mich versucht, rechtzeitig bei dir zu melden, nämlich dann ab dem Moment, wo ich wieder lebensfähig war. Und ich habe auch in der Woche alle Termine absagen müssen. Also auch, ich hatte einen Zahnarzttermin, konnte ich ja nicht hingehen, weil wenn ich die ganze Zeit huste, kann ich nicht zum Zahnarzt gehen.
Genau, das ist immer schwierig, genau.
Genau, die ganze Woche war dann relativ ruhig, weil ich gleich mal alles abgesagt habe.
Ja. Gut. Wie sieht's aus? Müssen wir noch mal irgendwie kurz was ansprechen? Ich habe gesehen, hatte ich irgendwie versprochen, dass ich noch Fragen rumschicke oder sowas?
Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Ich kann noch mal in meiner Aufzeichnung von unserem Gespräch schauen. Genau, ich hatte dir die Sachen alle als Link und so weiter geschickt. Nee, ja, hattest du nicht.
Das habe ich hier. Nee. Hatte ich das versprochen? Ich habe so viel um Ohren gehabt in den letzten Wochen auch. Von daher, das war gar nicht so schlimm, dass wir es jetzt verschoben haben. Das passt jetzt alles.
Okay, perfekt.
Genau. Ja, ich, also nochmal ganz kurz, ich würde jetzt auf deinen Poster nochmal eingehen, also jetzt nicht direkt, aber von deinem Post bin ich überhaupt erstmal auf dich aufmerksam geworden und da würde ich mal so ein bisschen dich interviewen oder wir sprechen einfach darüber, warum du Projektarbeit manchmal als Detektivarbeit ansiehst.
Und genau.
Vielleicht auch so ein bisschen, was du da denn tust, wenn du in so ein Projekt reinspringst und so weiter, was für dich wichtig ist. Sowas, über das würde ich ganz gerne ein bisschen mit dir sprechen.
Genau, und wir werden ja sicherlich auch die Parallelen dann zu deinem Thema immer finden, weil ich glaube, das ist sehr, sehr eng. Was der Kunde will, ist ja einmal Projekt, aber auch ganz viel Anforderungsmanagement. Also ich denke, das wird sich sehr, sehr gut ergänzen, Björn.
Okay. Gut, dann können wir ja einsteigen. Ach so, warte mal, jetzt muss ich noch einmal gucken. Die Vorstellung, das war das, genau. Du bist Projektmanagerin und was hast du irgendeine Ausbildung vorher gemacht oder studiert? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen.
Ja, ich habe zweimal studiert. Ich bin einmal Diplom-Verwaltungswirtin. Mhm. Davon kann man sich aber nichts kaufen, außer dass man die Zulassung zur gehobenen Beamtenlaufbahn hat.
Ach so,
und ich habe dann im Beruf noch mal nebenberuflich studiert, also Vollzeit gearbeitet schon als IT-Projektleiterin und habe dann noch mal in Regelstudienzeit Wirtschaftsinformatik studiert als Online-Studium.
Ah, okay. Ja, alles klar. Dann würde ich damit auch, also damit steige ich irgendwie so rein. Ne? Und vielleicht kannst du ja dann noch ein bisschen was erklären. Da spiele ich dir dann gleich den Ball zu. Und dann kommen wir, glaube ich, auch schon direkt in die Fragen rein.
Ja.
Okay. So, ja, herzlich willkommen, liebe Hörer hier im Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Menschen zu Gast. Sie ist erfahrene Projektmanagerin mit über 17 Jahren Erfahrung in IT- und Softwareprojekten. Sie hat, jetzt musst du mir gleich sogar helfen,
Diplom-Verwaltungswirtin bin ich.
Diplom-Verwaltungswirtin studiert zu Anfang und hast dann noch Wirtschaftsingenieurswesen studiert, neben deinem Beruf. Herzlich willkommen hier bei mir im Podcast, Saskia Hablasch.
Ja, schön, dass ich da sein kann, Björn.
Saskia, bevor wir jetzt tiefer einsteigen in das Thema, habe ich irgendwas vergessen zu deiner Expertise, zu deinem Lebenslauf oder sowas? Magst du dich da vielleicht selbst noch ein bisschen ins rechte Licht rücken?
Ich kann dir noch mal ganz kurz sagen, was ich so alles gemacht habe. Eben 17 Jahre Erfahrung in IT- und Softwareprojekten. Ich habe angefangen als Diplom-Verwaltungswirtin, hatte aber keine Ahnung von IT-Projekten, weil ich da ja reingerutscht bin. Deswegen habe ich noch mal nebenberuflich Wirtschaftsinformatik studiert nach einem Jahr im Beruf und bin dann quasi vom öffentlichen Dienst, wo ich angefangen habe, wo fängt man eben als Diplom-Verwaltungswirtin an, habe dort die IT-Projekte gemacht, bin dann aber in die Unternehmensberatung gewechselt und von dort erst zu einem Softwarehersteller von einer Standardsoftware und dann weiter zu einem Hersteller, der mehrere Standardsoftwareprodukte hergestellt hat. Und dort bin ich dann auch Teamleiterin gewesen. Das heißt, ich habe auch die Projekte des Teams geleitet und das Team selber und bin dann sehr schnell auch aufgestiegen zur Führungskraft und habe zuletzt 6 Entwicklungsteams geleitet und war Head of Project Management in der Firma, sodass ich dort eben auch die Projekte, ja, das Wissen zusammengesammelt habe, die Projekte unterstützt habe, die Projektmanager ausgebildet habe. Und so habe ich ein sehr, sehr weites Bild über Projektmanagement im Laufe der Zeit gesammelt.
Okay, ja, also man merkt schon, ganz viel Expertise bei dir angehäuft und von daher glaube ich, das Vertrauen ist schon mal da, wenn wir jetzt über gewisse Themen sprechen, weil das kannst du ja nicht von der Hand weisen, dass du da die Erfahrung hast. Ja, also ich bin ja über einen Post von dir gestolpert, den du auf LinkedIn hattest. Und da hast du gesagt, dass Projektarbeit auch oftmals Detektivarbeit ist. Zumindest gerade in dem Projekt, wo du reingestartet bist. Und das hörte sich aber auch da so an, als ob dir das schon das ein oder andere Mal passiert ist.
Genau, das war der Start eines Projektes und du kommst ja auch aus dem Bereich Anforderungsmanagement, da werden wir gleich ein paar Parallelen ziehen, weil ich das auch für dich total spannend und ja sehr ähnlich lautend finde. Wenn ich ein Projekt starte, dann gilt es erstmal zu erfahren, was möchte der Kunde? Der sagt natürlich bei einigen Sachen zum Beispiel, ich will eine neue Webseite oder ich will hier ein neues ERP-System einführen oder ich brauche eine andere neue Software. Und dann fängt mein Detektivspiel im Grunde an, dass ich dann erstmal herausfinden muss und möchte, wieso, weshalb, warum braucht der Kunde das? Da ist ganz viel Hintergrundwissen noch, was ich aber berücksichtigen muss. Darauf muss ich mit meinem Projekt ja auch dann reagieren. Und der Kunde soll am Ende zufrieden sein. Und wenn ich nicht ganz viele Fragen stelle, was möchte der Kunde genau? Was braucht er? Wo drückt der Schuh auch? Was hat er vielleicht auch schon früher mal gesehen oder gehört? Hat er vielleicht schon ein bestimmtes Produkt oder irgendeinen Vorgang im Kopf, der ihm wichtig ist? Dann kann ich ihn am Ende auch nicht völlig zufriedenstellen, wenn ich das nicht weiß. Und deswegen habe ich den Post geschrieben über Detektivarbeit, dass ich erstmal ganz, ganz viele Gespräche führe. Natürlich nicht nur mit meinem Auftraggeber, mit dem natürlich auch ganz viel, aber auch mit den Menschen, die drumherum im Projekt sind. Es gibt ganz viele Stakeholder, es gibt das Team und jeder bringt natürlich nochmal eine Perspektive rein, gerade wenn jemand länger im Unternehmen ist. Also ich kenne Kollegen, die sind 20, 30 Jahre im Unternehmen und die haben halt schon ganz viel gesehen und erlebt, was da auch mit reinspielt. Und deswegen ist das so ein sehr spannendes Detektivspiel. Was soll im Projekt wirklich erreicht werden? Und was ist eben auch das Ziel dahinter? Das erfragen nämlich viele gar nicht. Die sagen, okay, wir brauchen eine neue Webseite und laufen los. Aber ganz häufig hat die neue Webseite ja auch einen Grund, warum man sie braucht. Mhm. Will man mehr Umsatz machen? Will man sich zum Beispiel von Social Media ein bisschen abspalten und sagen, ich möchte jetzt meinen eigenen Blog machen? Selbst als Unternehmen, es gibt ja viele Unternehmen, die einen eigenen Blog auf ihrer Webseite haben. Die Karriereseite, was soll da vielleicht auch im Hintergrund eingebunden werden? CRM-Systeme, Recruiting-Systeme etc. Also wieso, weshalb, warum braucht jemand eine neue Webseite, ein neues System. Und das ist die Detektivarbeit, auf die ich mich dann begebe und die ich auch relativ schnell erledigen muss, weil ich muss ja das Projekt irgendwann starten. Ich kann also nicht erstmal 3 Monate Detektiv spielen. In der Regel sage ich so 2 bis 3 Wochen, dann muss ich wirklich möglichst viele Details in Erfahrung gebracht haben, dass ich dann auch das Projekt aufsetzen kann.
Ja, genau. Ja, das, was du gerade gesagt hast, das ist ein ehemaliger Chef von mir sagte, da musst du immer die Baumarktfrage stellen. Wieso die Baumarktfrage? Ja, was wollen sie eigentlich damit machen? Ne? Ich brauche eine Schraube. Ja, was wollen sie denn eigentlich damit machen? Ein Bild an der Wand hängen. Ja, das könnten sie auch mit dem Nagel machen. Ne? Also solche Sachen kommen dann nämlich dabei rum, wenn man sich darum kümmert und das ausfragt aus den Menschen, was wollt ihr denn eigentlich erreichen mit dem, was ihr euch da vorgestellt habt? Und ja, da kommen doch manchmal auch vielleicht andere Lösungen, coolere Lösungen oder besser passende Lösungen bei raus.
Und nicht nur besser passende, sondern manchmal auch preiswertere. Also auch die Kunden schauen natürlich auch auf den Projektpreis und wie viele Personen damit involviert sind. Mhm. Und wenn man dann in Erfahrung bringt, was sie eigentlich möchten, ich mag ja das Wort eigentlich nicht, aber in dem Zusammenhang passt es halt wirklich gut. Und dann kriegt man das raus und denkt so, das geht doch viel einfacher. Ja, da müssen wir gar nicht groß verbiegen. Und ganz oft sind die Auftraggeber dann so, wie, das geht einfacher, ich brauche gar keine Webseite. Ja, nee. Das ist dann ganz spannend, wenn man diese Gespräche führt. Da kommt man oft nicht mit dem ersten Gespräch hin. Das muss ich auch zugeben. Man muss erstmal natürlich den Kunden da abholen, wo er ist. Erstmal zuhören, viele Fragen stellen, vor allem viele Verständnisfragen stellen. Das heißt, manch einer denkt, ich muss dumme Fragen stellen. Nein. So wie du, was wollen sie eigentlich damit machen? Das heißt, man will horchen, was hat jemand im Kopf? Und manchmal, wenn jemand stutzt, wenn ich solche Fragen stelle, sage ich, ich will einfach verstehen, wo kommt das her? Das Ganze hat einen Hintergrund. Sie machen ja nichts ohne Grund. Und dann denken die meisten kurz nach und sagen, ja, stimmt. Und dann gehen sie rein. Also sie brauchen auch erst das Vertrauen, dass sie offen sprechen dürfen, weil nicht jeder versteht, wieso, weshalb, warum man jetzt eine Aktion macht. Für manche ist das so, ja, nee, braucht man eigentlich nicht. Aber einem Chef oder einem Bereichsleiter ist das total wichtig, weil er dahinter noch ganz andere Ziele sieht oder andere Ziele mit verknüpfen möchte, auch nicht zu vergessen. Und deswegen ist das eine sehr spannende Zeit, diese Detektivarbeit zu betreiben und dann in passender Form auch an das Team zu transportieren, dass das Team den gleichen Blick entwickelt wie ich auf die Dinge. Denn ich muss nicht alles alleine machen als Projektleiterin später, dass ich darauf achte, dass wir das Ziel erreichen. Dafür sind wir dann als Team unterwegs.
Genau, das schaffst du ja auch nicht, weil du hast ja dann als Projektleiter, Leiterin hast du ja ganz andere Aufgaben nochmal. Und vielleicht auch gar nicht die Qualifikation da jetzt in irgendwelchen Programmierumgebungen, das Ganze umzusetzen. Genau. Aber zu diesem Kern zu kommen, was der Kunde eigentlich möchte, ne, was ihm da jetzt wirklich wichtig ist oder ja, wo er vielleicht auch mal dann erzählt, wie er denn jetzt aktuell vielleicht gerade mit diesem Problem umgeht. Ja, um einfach zu verstehen, ach, der macht da so und so viele Schritte, bis er dann zum Ziel gekommen ist, also seine Lösung dann realisiert hat. Ne? Das sind so Sachen, die man verstehen muss.
Genau, also den Status quo auch erstmal aufzunehmen und wirklich zu verstehen, auch ultra wichtig. Ich lasse mir das dann zeigen. du spielst ja darauf an, weil ich glaube, du machst das nämlich genau auf dem gleichen Weg. Du lässt dir erstmal zeigen, womit arbeiten die jetzt? Was fehlt dort und wie lange dauert der Prozess und was ist eigentlich der Wunsch? Möchten sie quasi auf Klick irgendeine Lösung haben? Also soll dann irgendwas im System automatisch passieren? Das muss man dann berücksichtigen. Oder ärgert sie was, wo sie jetzt Sachen ausfüllen müssen, die sie eigentlich gar nicht ausfüllen müssen? Zum Beispiel eine Rechnungsnummer. Sowas darf sich gerne automatisch generieren. Jedes Tool kann das. Ich sag mal, fast jedes Tool kann das. Und das sind manchmal so Schritte, wo man dann auch stutzt als Projektmanager und dann gleich mal auch reingehen kann und sagen, wollen Sie das nicht einfacher haben oder anders? Oder ist das jetzt gerade bewusst gewollt? Denn ich habe auch Unternehmen schon kennengelernt, die haben Rechnungsnummern bewusst in einem zweiten Kreis gemacht, damit sie Proforma-Rechnungen erstellen können. Ich sehe schon, dein Blick ist ganz neugierig. Warum braucht man denn sowas? Und das habe ich dann nämlich auch gefragt. Wozu brauchen Sie das? Wir sind hier in Deutschland, Sie müssen doch lückenlos die Rechnungsnummer nachweisen. Das muss auch im System hinterlegt sein, da darf keine fehlen. Und da meint er, ja, das ist richtig. Für die Rechnungen, die wir an Unternehmen rausschicken, die es zu bezahlen gilt, stimmt das. Wir haben aber parallel noch einen internationalen Versand. Und wir müssen an ein Paket, was den Zoll durchläuft, müssen wir eine Rechnung reinlegen, damit der Zoll natürlich weiß, wie viel wert ist dieses Paket. Und dann kann man ja darauf die Zollgebühren erheben. Und die wird ja nicht bezahlt. Die ist ja quasi nur, damit das Paket verschickt werden kann. Und dafür brauchen wir in einem zweiten Rechnungskreis dann Proforma-Rechnung. Weil die richtige Rechnung geht dem Unternehmen über einen anderen Weg zu. Die schicken wir dann zum Beispiel per E-Mail oder per Post. Und für das Paket brauchen wir aber eine Rechnung, die eben nicht verloren gehen darf und wo auch andere Sachen draufstehen dürfen. Und deswegen haben die einen zweiten Rechnungskreis gebraucht für die Pakete, die zum Zoll gehen. Und das musste ich aber erstmal verstehen. Und deswegen die Detektivarbeit und ganz viel Fragen. Und die haben es mir aber dann auch gut erklärt. Und dann so, okay, das müssen wir wirklich berücksichtigen. Zack, aufgenommen, weil das war ein Abnahmekriterium.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Das ist dann, damit hat man dann dieses Problem von dem Kunden komplett verstanden, arbeitet jetzt nicht nur das ab, was man sich selber vorstellt. Ne? Also wir beide hatten ja gerade oder wahrscheinlich zu Anfang des Projektes dann eher dieses Gefühl, ja, ich weiß schon, was da auf mich zukommt. Wir müssen eine Rechnungsnummer erzeugen und das soll automatisch passieren. Aber mit dieser Proforma-Rechnung und was dann da noch passiert, das hatte man ja gar nicht auf dem Schirm als jemand, der diesen Prozess, diese Abläufe gar nicht kennt. Und deswegen, ja, wichtig, mit denen zu sprechen. Und da sind wir auch schon bei dem Punkt, du hast vorhin das Wort Stakeholder genannt. Hast du auch das Gefühl, dass das manchmal mit einer bestimmten Gruppe in und um dein Projekt gleichgesetzt wird? Oder, also was ich damit meine, ist, ich habe das oftmals kennengelernt, dass wenn man vom Stakeholder spricht, dann meint man immer den Kunden.
Okay.
Ja, und genau genommen ist ja Stakeholder, wenn man sich mal das englische Wort anguckt, ist ja der Stakeholder ein Beteiligter oder ein Interessent. Ja, ein Interessent, der irgendwas mit diesem Projekt zu tun hat. Und in diesem Fall war ja dann der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin aus dem Versand scheinbar auch ein Stakeholder, die dir dann erklärt haben, was mit dieser Proforma-Rechnung dann passiert, ne?
Genau, ich kenne es eher andersrum, dass man immer nur sagt, der Kunde. Dass man wenig differenziert, wer könnte alle Stakeholder in diesem Projekt sein. Und das sind ja ganz viele. Und für mich sind ja, ich nenne es immer Beteiligte und Betroffene. Du hast dazu ja Interessenten gesagt, was auch gut passt, weil die haben ja irgendein Interesse, dass sie da mitsprechen wollen.
Genau, das kann positiv, das kann negativ sein, ne?
Oder neutral.
Oder neutral, klar, aber ja.
Genau, und das heißt, meist sagt das Team immer, wir arbeiten für den Kunden. Ja, aber der Kunde differenziert sich nochmal. Und wir haben auch außerhalb vom Kunden mit, zum Beispiel mit Behörden, mit Ämtern, mit regulatorischen Anforderungen, also mit Gesetzen haben wir ja auch Stakeholder, die wir berücksichtigen müssen, auch wenn die jetzt nicht den Kundennamen tragen. Ja. Manchmal ich hatte auch einige Kunden, da gab es halt Nachbarn. Und dann musste man die als Stakeholder mit berücksichtigen, wegen Lärmbelästigung, Bauprojekte. Genau. Und das hat man vielleicht gar nicht mal so schnell auf dem Schirm. Die Kommune muss da auch mit einbezogen werden, die Naturschützer, ja. Also da war eine sehr, sehr große Stakeholdergruppe, die nichts mit dem Endkunden zu tun hatte, also auch nichts mit dem Bauherr, der dort gebaut hatte und dem das Grundstück gehörte. Die hatten auch nichts mit den Käufern zu tun, die das später dann die Bauobjekte erworben haben. Und Stakeholder sind viel, viel größer. Und auch in Unternehmen sind es fast alle Abteilungen, je nachdem, was man für ein Projekt macht.
Ja, genau.
Es sind immer sehr viele Abteilungen betroffen, sehr viele Personen. Ich unterscheide auch immer, wenn ich merke, dass die Ideen und die Anforderungen sehr auseinandergehen, dann ziehe ich die Stakeholder auch nochmal auseinander. Das kann dann der Abteilungsleiter sein, dass der für mich anders geführt wird als Stakeholder, als zum Beispiel die Mitarbeiter.
Ja, genau. Das kann auch sein. Und es ist auch wichtig, das zu differenzieren. Also jetzt nicht da Abteilungsleiter und Mitarbeiter einer Abteilung. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu weit für das, was ich sagen will. Aber wenn du zum Beispiel deinen Kunden hast oder denjenigen, der das kauft bei dir. Es kann ja auch der das kauft, kann ja jemand anders sein, als wie der das nachher nutzt. Ne? Der braucht natürlich andere Informationen, als wie vielleicht dein CEO in deinem Unternehmen, wo ihr das herstellt, ja, der will natürlich wissen, okay, wie viel kostet mich das Projekt, wie viel Marge haben wir dadurch, ja, und der Kunde will natürlich wissen, wann ist es fertig, wann kann ich es zum ersten Mal nutzen. Ja? Und diese Informationen müssen natürlich auch immer entsprechend aufbereitet werden. Das heißt also, du musst auch die Stakeholder wissen, um dann zielgerichtet zu kommunizieren.
Auf jeden Fall. Jeder Stakeholder hat eine andere Flughöhe, der braucht andere Details, der braucht eine andere Aufbereitung. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, dass man sich sehr schnell einhört. Was ist der Person wichtig? Es gibt ja auch je Projekt, mal sind die Kosten wichtig, so wie du jetzt sagst, mal ist die Qualität wichtig. Also wenn ich im Compliance-Bereich bin, da geht die Qualität über alles. Ja, da müssen natürlich alle Compliance-Aspekte mit berücksichtigt werden. Und bei anderen zählt der Termin. Also wenn ich an Vertriebler denke und die sehen die nächste Messe vor sich, die sagen natürlich, ich brauche zur Messe eine fertige Software, ich brauche was zum Zeigen.
Genau. Jetzt sind wir aber in die Stakeholder-Richtung abgedriftet. Wir wollten ja eigentlich über deine Arbeit sprechen, die du tust, wenn du in so ein Projekt einsteigst und dann da ja deine die weißen Flecken mit irgendwie mit Leben füllst. Du hast dann da geschrieben, dass du da einen Rahmen hast, den du nutzt und den du versuchst auszufüllen. Magst du darüber mal ein bisschen erzählen, was sind da so deine Tätigkeiten oder worauf legst du da den Fokus?
Genau, ich verbinde gleich mal die beiden Themen mit meiner Antwort, die wir gerade aufgemacht haben. Das heißt, ich habe einen Projektsteckbrief und den fülle ich aus. Das heißt, bevor ich einen Kickoff mache, fülle ich diesen Projektsteckbrief aus. Was sollen wir machen? Da kommt eine Kurzbeschreibung rein, da kommt rein, was sind die Ziele, was sind die Ziele dahinter, für wen ist das, was genau soll gemacht werden? Also wirklich, was genau die Ergebnisse, was soll am Ende rauspurzeln? Also nicht nur ein System, sondern manchmal auch Schulungen, eine Dokumentation, ein Nutzerhandbuch und das kommt da alles rein. Dann nehme ich auch die Eckdaten auf, das heißt, wie lange soll das Projekt erstmal dauern, wie viel kostet es, wie viel Einsatz ist von internen Mitarbeitern vorgesehen und dann die schon angesprochenen Prioritäten. Was ist wichtig? Kosten, Qualität, Termin. Also was ist das Wichtigste von denen und was hat Rang 2, was hat Rang 3? Und dieses Gespräch führe ich natürlich nicht nur mit meinem Auftraggeber, sondern auch mit den wichtigsten Stakeholdern, die ich mir von ihm geben lasse. Denn unterschiedliche Personen haben unterschiedliche Blickwinkel auf das Projekt und auch die muss ich auf jeden Fall vor dem Kickoff so weit abgeglichen haben, dass ich den Projektauftrag bekomme und dass meinem Auftraggeber auch klar ist, okay, ich muss hier vielleicht auch noch mal ein paar Gespräche führen, denn wenn man sagt, ich führe ein neues ERP-System ein, oh, dann leuchten in der Buchhaltung sofort die Augen. Aber nicht nur in der Buchhaltung, sondern bei ganz vielen anderen Abteilungen leuchten dann auch Augen, weil die dann ganz viele andere Sachen gleich miterschlagen wissen wollen, was aber für den Auftraggeber vielleicht gar nicht die Priorität hat. Und deswegen ist das Stakeholder-Management schon in dieser Detektivarbeit mit dabei, dass ich auf jeden Fall mit den wichtigsten Stakeholdern schon vor dem Kickoff gesprochen habe. Mein Anspruch ist, dass ich idealerweise mit jedem Stakeholder einmal Kontakt hatte, weil ich auch wissen muss, wie engagiert ist der an dem Thema dran? Möchte der mitwirken? Möchte der schon Teil des Kickoffs sein? Und du hörst raus, es ist ziemlich viel Arbeit, diese Detektivarbeit noch vor dem Kickoff zu schaffen. Deswegen meine ich, man hat 2 bis 3 Wochen Zeit, bei manchen Kickoffs nicht mal ganz so lange, dann muss es ganz schnell gehen. Das heißt, man führt unglaublich viele Gespräche und dann stehst du manchmal da und denkst so, ich habe jetzt mit Person A gesprochen, mit Person B, mit Person C. Alle sprechen über das gleiche Projekt, aber jeder hat einen komplett unterschiedlichen Blickwinkel. Das heißt, ich hätte eigentlich gerade 3 Projekte und das muss ich vorher einmal in Einklang bringen mit dem Auftraggeber, dass ich dann sage, hier gibt's unterschiedliche Blickwinkel. Und wenn er sagt, nee, wir reden alle über das Gleiche, mache ich, ja, aber fürs Projekt müssen wir jetzt nochmal kanalisieren, was ist jetzt Teil des Projekts und was nehme ich in meinen Steckbrief in die Nicht-Ziele mit auf. Genau, du wusst, was schon geahnt, worauf ich hinaus möchte.
Du siehst ja hinter mir, jetzt müssen wir für die Zuhörer, das, ich habe hinter mir an der Wand immer den System Footprint hängen und den nutze ich nämlich immer für so ein, ja, ich bin ja Systemingenieur, ich darf, darf ich einen Kickoff sagen? Nein, aber ich muss natürlich auch zu Anfang einmal rausfinden, was gehört zum Projekt oder was gehört zum System dazu. Ich mache das ja nicht auf Projektebene, ich bin ja dann eher bei der Technik und da mache ich aber genau das Gleiche. Ja? Ich mal da oftmals dann so ein Kästchen an der Wand und sage, das ist unser System, sehr abstrakt gehalten und alles, was da drinne ist in diesem Kasten, das müssen wir entwickeln und alles, was außen drumherum ist, das sind irgendwelche Schnittstellen, die wir anbinden müssen, wo wir uns drauf beziehen müssen oder wo wir irgendwas spezifizieren müssen. Und das hört sich ähnlich an, was du gerade erzählt hast, aber du machst das, glaube ich, nicht in so einem Workshop-Format oder… Wie machst du das?
Ich mache das in vielen Gesprächen. Also bevor ich ins Workshop-Format starte, muss ich viele Einzelgespräche führen. Das heißt, selbst der Workshop, die Workshop-Vorbereitung sind ganz viele Einzelgespräche, weil da kommt öfters nochmal ein Dreh, dass jemand sagt, nee, also ich verstehe da was ganz anderes drunter. Und dann muss ich den Workshop anders aufsetzen. Das heißt, wenn du mit deiner Arbeit startest, habe ich schon ganz viel vorbereitet vom Projekt. Das heißt, du kommst auf jeden Fall, also dich würde ich immer mit an meiner Seite haben, dass du schon viel mitbekommst. Ich würde dich auch ziemlich früh mit einbinden, damit du das technische System aufsetzen kannst. Aber bis wir dann die Detailanforderungen besprechen, muss ich ja schon mal das grobe Projekt abgesteckt haben für dich. So, und du gehst dann noch mal eine Stufe tiefer. Also du steigst dann da ein, wo ich sage, ich bleibe jetzt, ich sag mal, auf der Erde stehen und du gräbst dich quasi noch tief ein. Weil bei dir fangen ja dann wirklich die Feinheiten an. Ich frage natürlich auch sowas wie Schnittstellen ab, aber du fragst dann, ist es eine unidirektionale Schnittstelle, ist es eine bidirektionale Schnittstelle, ja? Wie soll der Datenabgleich erfolgen und so weiter. Also du gehst dann wirklich nochmal in die Details, weil auch das verursacht ja viel Aufwand und muss abgeklärt werden und idealerweise im Vorfeld abgeklärt werden, damit man nicht hinterher so viele Change-Requests hat. Aber ich muss erstmal den Projektauftrag an sich abstecken. Das heißt, worüber sprechen wir jetzt?
Ja.
Und dass ich schon mal kläre, reden wir über ein 5-Jahres-Projekt oder über 5 Monate?
Genau. Und aus diesen ganzen Einzelgesprächen, da kommst du dann mit irgendwelchen Skizzen oder Notizen oder sonst was zurück. Und dann hast du für dich erstmal ein Gesamtbild gemacht, was du dann ja aber auch irgendwie nochmal breit treten musst, nämlich bei denen, die dann nachher die Ärmel hochkrempeln und Software kodieren, Elektronik löten oder was auch immer machen. Ne? Also du musst ja diese Kommunikation aufbauen.
Genau, aber meine Detektivarbeit ist erstmal noch nicht zu Ende. Also du hast jetzt einen ganz weiten Sprung schon ins Projekt bis zum Kickoff gemacht.
Oh, schon, ja, genau. Ja. Aber ich hatte dieses Bild, du kommst mit diesen Ideen zurück. Ja, jeder hat dir was, und das musst du, jeder hat dir gesagt, wie er das Projekt sieht, und das musst du ja jetzt übereinander legen, wie so, und dann abpausen und durchpausen und zu sehen, wie viel Überlappungen habe ich da jetzt.
Genau. Und dafür mache ich mir, hast du richtig erkannt, unfassbar viele Notizen. Das heißt, ich bin in jedem Gespräch mit meinem Notebook da, weil ich halt mit 10-Fingersystem schneller schreiben kann als mit der Hand. Schreibe halt quasi immer mit und dann ziehe ich mich in der Regel nach dem Meeting zurück und sortiere das anhand meiner Projektskizze. Das nehme ich alles mit auf, schaue, was matcht nicht. Oh, da ist ein neuer Punkt, spannende Sache. Und im Nachgang schicke ich das nochmal an meinen Auftraggeber, aber auch an die Stakeholder. Habe ich sie richtig verstanden? Mhm. Ich habe das nochmal aufbereitet, was ich verstanden habe, habe das mal ein bisschen geordnet und lass das nochmal gegenchecken. Und dann habe ich in der Regel nochmal ein zweites und drittes Gespräch, weil stell vor, ich spreche mit dem Auftraggeber. Dann spreche ich mit den Stakeholdern, kriege nochmal ganz viele andere Informationen. Dann muss ich natürlich nochmal eine Schleife mit dem Auftraggeber drehen. Was ist denn tatsächlich hier das Projekt? Was nehmen wir rein, was nehmen wir nicht rein? Und das muss ich auch zurückspielen, natürlich in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber. Das ist dann nicht nur mein Job, auch da wieder den Affen auf die richtige Schulter setzen. Aber ich muss es natürlich sortieren und ich muss auch das Feedback geben. Da sind noch ganz andere Wünsche. Was nehmen wir rein, was nehmen wir nicht rein? Was ist das Ziel zum Beispiel für den ersten Wurf? Man kann ja immer noch sagen, wir hängen noch Teilprojekte ran, dass man das schon mal ein bisschen sortiert. Das heißt, bevor ich überhaupt in den Kickoff gehe und das ans Team weitergebe, übrigens auch mit der gleichen Projektskizze, weil die ist einmal ganz akkurat runtergeschrieben und auch vom Auftraggeber freigegeben, dann schon. Mhm. Aber bis ich da bin, muss ich erstmal mehrere Gesprächsrunden drehen mit dem Auftraggeber, mit den Stakeholdern und muss das feintunen. Und das sind sehr, sehr viele Gespräche, die ich da am Tag führe, sodass ich wirklich am Abend dann immer oder zum Ende des Arbeitstages wirklich nochmal 1-2 Stunden sitze und sage, ich sortiere jetzt nochmal alle Informationen. Während des Gesprächs mache ich mir aber schon farbige Markierungen rein, dass ich mal zum Beispiel mit Ausrufezeichen, mit roter Schrift, mit Fettmarkierungen arbeite, dass ich da schon mal highlighte, oh, das war jetzt ein Stichwort. Und ich bin natürlich in einem Dialog, das heißt, ich stelle auch nochmal Rückfragen. Also ich schicke da nicht nur eine Fragenliste hin und kriege Antworten, sondern ich gehe wirklich in ein Gespräch. Und vertiefe das.
Das sind die sogenannten Soft Skills, ne? Dieses aktive, das aktive Zuhören. So, jetzt habe ich es.
Genau, das aktive Zuhören und sofort auch das Widerspiegeln oder reingehen. Und da kommt wieder der Moment der Erfahrung. Manch einer weiß nämlich am Anfang nicht, und so ging es mir auch. Also wenn ich 10 Jahre zurückschaue oder 15 Jahre zurück, dann habe ich mir das vom Auftraggeber noch diktieren lassen und bin dann losgetigert. Da habe ich halt nicht die zweite und dritte Gesprächsrunde mit dem Auftraggeber geführt, um das nochmal fein zu tunen, was ich jetzt mache. Das heißt, ich ziehe mich wirklich zurück, ich gehe nochmal durch, ich stelle dann nochmal Fragen und wenn mir die im Meeting einfallen, dann stelle ich die direkt im Meeting und sage, wir könnten hier mit Plan A, Plan B, Plan C loslegen. Was ist Ihr Favorit? Worauf legen Sie Wert? Und dann kann ich da schon mal das Projekt wirklich so einen Rahmen geben, der in meinem Kopf entsteht, dass ich weiß, wo sind die Leitplanken von diesem Auftraggeber? Wo möchte er hin? Und wie weit möchte er vielleicht auch beraten werden? Also auch dieses Bauchgefühl kriegt man dort. Es gibt Auftraggeber, die haben ganz glasklar im Kopf, was sie haben möchten. Oder ich sag mal relativ, wenn du kommst, dann ist es natürlich nicht so glasklar, dann kommen die technischen Feinheiten. Manche haben wirklich ein gut vorbereitetes Bild und manche sprechen so eher in Visionen und dann muss man denen helfen, dass daraus ein Projekt wird, wo sie sagen, damit bin ich zufrieden im ersten Schritt. Genau. Und das ist eine sehr spannende Arbeit und viel Detektivarbeit dann mit den Stakeholdern.
Ja. Aber was du gesagt hast, das vergessen auch viele, dass es ja möglich ist, auch in kleinen Schritten zum Ziel zu kommen. Also, dass man wirklich den ersten Wurf macht und dann, du hast gerade gesagt, Teilprojekte. Man kann das aber auch in einem großen Projekt so planen, dass man sagt, okay, wir kommen nach 5 Monaten mit dem ersten Release oder mit einem Prototypen daher und dann haben wir ein Release 1, Release 2 oder sowas. Das sehen die Menschen manchmal nicht, dass das ja auch möglich ist, dass man einfach ein Produkt weiterentwickeln kann.
Also viele haben so das Gefühl, es ist wie bei der Autobestellung. Ich klicke alles durch, ich sage alles, was ich haben möchte. Ich sage auch was ich nicht haben möchte, aber was man doch ahnen müsste, dass ich das haben möchte, ja, das möchte ich bitte auch drin haben und ich hätte gern in 5 Monaten fertig, so wie das Auto halt ausgeliefert wird, dann ist es fertig. So, und ich bin ganz bei dir. Warum nicht schon im ersten Monat den ersten Zwischenstand sehen? Und wenn es nur, ich sag mal, Mockups sind, die schon mal darstellen, wo will man hin? Ist es der richtige Weg? Weil dann hast du mit UI-UX-Designern schon ganz viel inhaltliche Vorarbeit geleistet, um so ein Mockup zu erstellen. Dann hast du teilweise schon Schritte im Prozess. Wie soll der Prozess aussehen und skizziert werden? Das heißt, auch Prozessberater kommen da gerne mit zu. Und da kann man auf jeden Fall jeden Monat schon Teilaspekte zeigen, auch wenn man jetzt, ich sag mal, noch keine fertige Software hat.
Genau.
Aber die Zwischenschritte sind genauso spannend und genauso feedbackwürdig. Und vor allem, sie helfen, nochmal abzustimmen, was stellt sich der Kunde vor? Sind die Farben, also die Farben sind so das Kleinste, aber hat der sich das Ergebnis so vorgestellt oder nicht? Man kriegt sofort Feedback und kann sofort darauf reagieren.
Genau. Und du sagst gerade Mockups in anderen Bereichen, Automobilindustrie, da sprach man immer von A-Muster, B-Muster, C-Muster. Ja, und wenn man das A-Muster, wenn man sich dachte, A-Muster, was ist das, wenn man da als Jungingenieur reinkommt, ja, das ist manchmal nur ein Steuergerät aus dem Vollen gefräst. Also dann hatte man irgendwie einen kleinen Alu-Block oder einen Holzblock, wo man dann die Form dieses Gehäuses da schon mal rausgefräst hat, weil der Kunde das an die entsprechende Einbaustelle platzieren wollte und sehen wollte, passt das dahin? Kriegen wir das dann überhaupt da reingeschoben oder montiert, wenn es dann mal so fertig daherkommt? Und dafür hat man dann diese Mockups oder ja, A-Muster gebaut. Da ist noch keine Software fertig, sehr klar. Ne? In dem Holz brauchst du das nicht. Genau, also so, das fand ich immer ganz schön, dass man so halt auch sein Projekt aufsetzen und planen konnte. Und man kriegt ja dieses Feedback dann. Ne? Auch das hast du ja gerade gesagt, ne? Dass man dann Rückmeldungen bekommen kann, die man dann auch wiederum einarbeiten kann in seine Arbeit.
Genau, das ist halt auch, der Kunde möchte ja gerne Teil des Weges sein. So erlebe ich zumindest die meisten Kunden. Es gibt nur ganz wenige, die wirklich was über den Zaun werfen und am Ende ein Ergebnis haben wollen. Viele wollen daran beteiligt sein. Und die Projekte, die wir beide machen, sind ja auch immer prozesslastig und sehr kommunikationslastig. Das heißt, man muss im kontinuierlichen Austausch bleiben, damit das Ergebnis auch die Vorstellung erfüllt. Nicht nur die Anforderungen, sondern auch das, was der Kunde sich im Kopf vorgestellt hat. Und da ist es super spannend, wenn man dann gemeinsam mit dem Kunden die neuen Prozesse definiert, dass man die Mockups zeigt und bespricht und dann eben an genau diesen Beispielen sagt, okay, und dann können wir jetzt mal in die funktionale Ebene gehen und jetzt können wir daraus Anforderungen entwickeln. Wie sollen die Oberflächen reagieren? Wo muss vielleicht noch, weiß nicht, ein Hilfetext sein oder ähnliches? Und das sind dann die spannenden Wege. Aber das ist dann die Detektivarbeit, die eher in deinem Bereich liegt, die ich aber auch gerne begleite. Also ich mache ja auch Workshops, wo wir dann die Anforderungen besprechen, dass wir dann erstmal schauen, wie weit gehen wir runter. Und dann übernehmen in der Regel die Techies und Product Owner, dass die das nochmal weiter vertiefen, dass wirklich am Ende bei uns eine User-Story rauskommt.
Hast du schon öfter mit Systemingenieuren oder Product Owner, sagst du ja gerade schon, aber mit denen schon eng zusammengearbeitet.
Ja, immer in den Projekten. Also ich bin zwar Wirtschaftsinformatikerin, aber ich kann nicht programmieren. Ja. Sodass ich, wenn ich solche Workshops durchführe, immer jemanden mit technischem Sachverstand dabei habe. Denn manchmal sind so Sachen wie, ja, wir wollen ein Backup machen. Ja, das geht nicht in allen Umgebungen so einfach. Das heißt, während ich einfach nur aufnehme, wir brauchen ein Backup, kommt dann sofort in dem Fall in DevOps und fragt dann die wichtigen Details, die wirklich auch teilweise zum Angebot auch schon wichtig sind, dass man weiß, reden wir hier über 5.000 oder über 50.000 Euro Umfang zur Einrichtung. Oder auch bei Rechnungssoftware habe ich auch ganz häufig, eine kleine Änderung in so einer Rechnungssoftware zieht meist einen ganzen Rattenschwanz an Folgeänderungen nach sich, den man dann berücksichtigen muss. Oder bei Speicherregeln. Und dann habe ich halt immer noch einen Senior-Entwickler oder einen DevOps an der Seite, die dann die Detailfragen stellen, damit ich nicht einfach was aufnehme, was hinterher eigentlich nochmal ein eigenständiger Tagesworkshop ist als Thema.
Ja, ich sehe das sogar noch, also du bist ja gleich jetzt in die DevOps oder Softwareentwickler Ebene abgesprungen. Das, was ich mache als Systemingenieur, das ist ja noch eine mehr abstraktere Ebene als wie jetzt eine Softwareentwicklung. Weil oftmals wird dann nämlich vergessen, gerade wenn es in Embedded-Systeme geht, dass da ja auch noch eine Elektronik dazu gehört und noch irgendeine Mechanik oder eine mechanische Konstruktion oder nenn es irgendwie sowas, wo jedenfalls ein CAD-Zeichner dran muss, um da einen Plan zu machen. Und das Ganze zusammenzufassen, also auf technischer Ebene, da sind wir als Systemingenieure, die sich nochmal wieder aufteilen in Requirements Engineering und Systemarchitektur, unglaublich wichtig. Und was ich den Kollegen immer sage, wenn es um die Systemarchitektur geht, ich sage, wisst ihr was, ihr müsst ganz eng mit den Projektleitern auch zusammenarbeiten, denn das, was ihr jetzt entwerft, das sind nachher auch Teile, nicht die komplette, aber das sind Teile, die in die sogenannte Work Breakdown Structure Einfluss nehmen müssen, weil du wirst das nicht unbedingt planen. Also du wirst es technisch planen und vielleicht auch noch kommunizieren, aber die zeitliche Planung, die Budgetierung und so weiter, das liegt ja gar nicht bei uns. Das ist ja klassisch gesehen immer die Arbeit des Projektmanagers, Managerin.
Richtig, absolut richtig. Also du sprichst da einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Da geht nämlich die Detektivarbeit weiter. Wir bleiben ja beim Thema des Podcasts. Und genau, ich arbeite dann bei uns auch mit Systemarchitekten zusammen, die dann eben sagen, wie bauen wir dieses System auf? Und genau daraus kommen dann eben auch, wie viele Releases brauchen wir oder wie viele Sprints brauchen wir überhaupt, um das dann umzusetzen? Oder müssen wir das irgendwo noch teilen? Haben wir irgendwelche Abhängigkeiten? Was muss zuerst stehen? Natürlich brauche ich zuerst ein Testsystem, bevor ich ein Produktivsystem brauche. Aber wie groß müssen die dimensioniert sein? Was müssen die können? Was für Funktionen haben wir? Was sollten wir vielleicht taktisch zuerst implementieren und danach? Das findet alles in einem sehr engen Austausch statt. Das heißt, die Architekten haben das technisch im Kopf, aber wir müssen das natürlich auch in einen Projektplan oder in eine Release-Planung überführen. Das kommt immer darauf an, was für ein Projekt wir haben. Wir haben auch häufig einen Projektplan, der unterlegt ist mit einer Release-Planung.
Ja, genau.
Ja, genau.
So hätte ich das jetzt auch erstmal gesehen, aber
ja, manchmal macht man die Sprintplanung nur intern. Das heißt, der Kunde kriegt nur den groben Plan und will gar nicht die Details sehen. Genau, und dann ist die Sprintplanung nur bei uns intern. Es gibt aber auch Kunden, die wollen das wirklich im Detail sehen. Wann kommt welches Feature? Wann können wir damit arbeiten? Weil für die ist dann schon der interne Rollout mit der Planung. Die hängen die nämlich direkt an diesem Plan dran. Und auch das ist wieder auch Gespräch mit dem Kunden, was braucht ihr, damit wir eben auch die passenden Artefakte dazu liefern können.
Ja. Saskia, das ist super spannend, was du da machst. Wenn ich jetzt mal überlege, diesen Fall Planung und Aufsetzen, haben wir den jetzt gelöst oder haben wir noch irgendwas vergessen, wo wir drüber nachdenken müssen?
Wir haben bis jetzt nur angeschnitten, dass wir das Ganze auch kommunizieren müssen. Also du hast ganz am Anfang gemeint, ich muss es ja ans Team kommunizieren. Das heißt, es gibt immer die Phase, wo ich alle Informationen aufnehme und verarbeite. Dann gibt es irgendwann den Punkt, wo ich sage, so, lieber Auftraggeber, schau bitte drüber, ist es das Projekt? Dann mache ich dazu den passenden Plan. Also ich brauche immer erst meine Projektskizze mit allen Eckdaten. Die muss abgesegnet werden. Dann sage ich, okay, darauf aufbauen mache ich jetzt einen Projektplan. Manchmal sind es auch zwei, dann kann ich auch nochmal mit dem Auftraggeber sprechen und auch mit dessen Team. Also ich arbeite da auch immer gerne teamweise und nicht nur mit Einzelpersonen zusammen. Mit welchem Plan kommen wir bei euch besser durch die Tür? Was passt zu euch? Und dann sagen wir, okay, das ist er. Und dann können wir natürlich auch den entsprechend großen Kickoff machen, sodass alle Bescheid wissen, das ist das Projekt, das machen wir nicht. Und das ist der Projektplan dazu. Und dann gebe ich auch die Hintergedanken, was ist an wichtigem Wissen in diesen Plan reingeflossen, weil ich mal den ja nicht einfach so hin wie so ein Picasso. Ich denke mir ja was dabei. Das transportiere ich auch in dem Kickoff. Wieso, weshalb, warum ist der Plan, wie er ist? Und so hole ich dann alle ab, sodass idealerweise, das ist immer meine Vorstellung vom Kickoff, aus dem Kickoff sollen die Leute rausgehen und wissen, was passiert im Projekt, was muss gemacht werden und was ist meine Aufgabe. Und sie könnten sofort morgen starten mit der Arbeit, weil sie eben alle wichtigen Informationen haben.
Okay, das heißt also, das ist für dich das Ziel, dass sobald du diesen Kickoff gemacht hast, geleitet hast, dass dann alle optimal informiert sind über das, was in diesem Projekt alles stattzufinden hat.
Genau, sie sind in dem Moment dann arbeitsfähig. Also das ist immer mein wichtigstes Ergebnis. Alle Fragen sind geklärt, also alle, die in dem Moment aufkommen. Natürlich gibt es danach immer noch mal Detailfragen,
ja, ja.
Keine Frage. Ich muss ja auch meinen Job danach noch haben. Aber nach dem Kickoff soll jeder sofort arbeitsfähig sein.
Ja,
und das ist
ja.
Das Ziel des Kickoffs. Das heißt, ich muss auch viel mehr Informationen liefern. Ich habe ja in meinem Buch eine Kickoff-Checkliste mit 16 Punkten. Das heißt auch sowas wie Kommunikationskanäle. Wo finde ich Daten? Wo legen wir die Dateien ab? Alles sowas muss ich natürlich mit beantworten. Aber das Wichtigste ist natürlich, was wird im Projekt gemacht? Was wird nicht gemacht? Wo ist die Grenze? Wie ist der Projektplan? Und was sind meine nächsten Aufgaben? Und das kläre ich dann im Detail. Wir haben teilweise, wenn ich so kleine interne Kickoffs mache, dann gehe ich nochmal durch und sage, habe ich noch eine Aufgabe vergessen? Das ist dann aber eher intern. Sobald ich mit dem Kunden zusammensitze, sind diese Fragen natürlich schon intern geklärt worden.
Das ist ja so ähnlich, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Haben wir noch irgendwas vergessen?
Genau.
Ja, aber was du gerade gesagt hast, ne, also auch nochmal, welchen Prozess müssen wir anwenden? Wo liegen die Dokumente? Was sind die Kommunikationskanäle? Das sind ja, und jetzt weiß ich nicht, ob du dich damit schon mal beschäftigt hast, das sind ja auch Dinge, die wir als Systemingenieure in den Seminaren auch lernen. Es gibt den sogenannten Systems Engineering Management Plan. Und Okay. Das ist eigentlich, wenn du dir das genau anguckst, ein Pendant zu dem Projekthandbuch. Also da, wo im Projekthandbuch drin steht, ne, welche Prozesse und wo liegen die Dokumente und so weiter, ist das quasi. Das hat nur einen anderen Namen, sage ich jetzt mal, ne? Außer dass da vielleicht noch ein paar weitere technische Details drin stehen. Aber ansonsten werden da auch diese wichtigsten Fragen drin geklärt. Also da müssen sich die, also wenn du mal mit Systemingenieuren zusammenarbeitest, ganz klar fragen, ey, habt ihr schon einen Systems Engineering Management Plan erstellt? Wenn ja, super, lass uns den abgleichen. Wenn nein, ich habe hier ein Projekthandbuch. Fangt bloß nicht an und macht die Arbeit doppelt. Ne?
Genau, also ich nenne es dann halt nicht Projekthandbuch. Bei mir gibt es in der Regel eine Wiki-Seite dafür, wo das alles dann draufsteht. Also man kann das auch in klein machen. Wichtig ist aber, dass die Informationen da sind. Das heißt, ich als Projektmanagerin muss da auch ab und zu nachgucken. Ja, was hatte ich noch mal in welchem Projekt gesagt?
Ja,
was sind die Buchungsobjekte und das muss einfach da sein, dass die Mitarbeiter eben auch sagen, okay, bei Saskia gibt es immer die Struktur, sie sagt immer, okay, das ist der Teams-Kanal, entweder wird der eingerichtet oder den gibt es schon, da werden Dokumente abgelegt, dass jeder die Orte kennt. Das ist super wichtig, weil sonst bist du nicht arbeitsfähig. Aber auch genauso Sachen wie, gibt es irgendwelche festen Meetings, gibt es Vertretungsregelungen, was ist, wenn Saskia mal nicht da ist, ja? Gibt ja immer mal Urlaub oder mal Krankheitsabwesenheiten.
Oh ja, auch eine schöne Geschichte. Ja.
Genau, und das kommt bei mir alles im Kickoff, muss das einfach einmal mit transportiert werden, damit jeder weiß, woran er ist, weil sonst ist man nicht arbeitsfähig.
Ja, genau. Und über diese Wiki-Seite ist wunderbar, ne? Also das ist ja nur die technische Umsetzung. Es kann ja trotzdem Projekthandbuch heißen oder irgendein ähnlicher Name, wo man dann weiß, okay, das ist meine zentrale Seite, über die ich einsteigen kann. Was ich dann immer zugesehen habe, ist, dass man über dieses Dokument oder über die Wiki-Seite halt zu allen möglichen Informationen hinsurfen kann. Aber von dort kannst du starten. Also wenn du gar keine Ahnung hast, geh dahin und von da aus müsstest du starten können und alles sollte von dort aus irgendwie verlinkt sein oder zumindest referenziert sein im Namen.
Genau, und die Startseite vom Projekt ist immer der Steckbrief. Dort wird vorgestellt, was macht das Projekt, wer sind die Beteiligten, was soll bis wann gemacht werden, was sind die Eckdaten, was wird nicht gemacht. Jeder, der neu reinkommt ins Projekt, kann sich dort eben sofort durchlesen. Also in der Regel ist er innerhalb von einem Tag aufgeschlaut und weiß, wie der Hase läuft und muss oder kann sich dann auf seine Aufgaben konzentrieren, auf die technischen Sachen. Aber auch jeder im Unternehmen, also das sind ja in der Regel keine geschützten Wiki-Seiten, solange es kein geheimes Projekt ist, da kann man dann auch nochmal nachlesen. Das heißt, ich verteile auch die Links, wenn jemand fragt, Saskia, ja erzähl mal, was machst du im Projekt oder kann ich Informationen teilen, dann sage ich, hier ist der Link, liest dir durch, wenn du noch Fragen hast, melde dich gerne. Ist aber gut aufbereitet, sodass du auf jeden Fall damit aussagefähig bist gegenüber deinen Teams oder gegenüber deinen Kollegen.
Ja, super. Ich glaube, jetzt haben wir aber gelöst den Fall, oder? Haben wir
fürs
noch was?
Fürs erste Jahr, bis zum Kickoff, ja. Dieser okay. Fall wiederholt sich aber, nämlich sobald CR-Anfragen kommen. Also meistens ja nicht, der Kunde kommt ja nicht und sagt, Saskia, ich hätte hier jetzt gern ein CR, sondern ich hätte da gern noch was.
CR, kurz für die Zuhörer, die es nicht wissen, Change Request.
Genau, oder Änderungsanfrage, wir können es ja auch auf Deutsch formulieren, oder Änderungswunsch oder Kleinigkeit, auch wunderschön. Kennst du das nicht? Dann kommt der Kunde und sagt,
ich hätte aber nur eine Kleinigkeit, ja, genau.
Können wir da noch eine Kleinigkeit mitmachen, ist immer die Frage. So, und dann beginnt wieder die Detektivarbeit. Was ist denn diese Kleinigkeit? Erzählen Sie mir doch mal davon, weil manchmal ist die Kleinigkeit ein ausgewachsenes neues Modul.
Genau, das könnte durchaus sein. Genau. Ja, und dann, genau, da hast du recht, dann wiederholt sich das Ganze, dann muss man nochmal das Ganze aufsetzen. Und was dann hilft, aber da steigen wir jetzt nicht weiter ein, was dann hilft, ist eine Traceability, wo man dann sehen kann, wenn ich an diesem Bändchen hier ziehe, an dieser Anforderung, ja, dann siehst du alles, was in deinem Projekt dann da anfängt zu zappeln und da weißt du, okay, da muss ich wenigstens mal hingucken, ob diese Kleinigkeit darauf Einfluss hat oder nicht. Ja, und dann kannst du relativ schnell abschätzen, wie sich das auswirkt, diese Kleinigkeit.
Genau, und da treffen sich unsere beiden Rollen wieder. Du musst es auf jeden Fall technisch abschätzen können. Also du musst sofort sagen können, Anforderung 0815 plus Anforderung 917 sind davon betroffen. Da müssten wir uns jetzt wirklich mal zusammensetzen, bevor wir das Thema angehen. Ich muss es auf dem High-Level auf jeden Fall im Blick haben, dass ich sage, okay, das hat Abhängigkeiten. Ich weiß noch nicht welche, aber ich frage nach. Ich habe sofort, also mein Bauchgefühl sagt mir jetzt, nach 17 Jahren Erfahrung in Systemen kann ich relativ gut schon antizipieren, wo gibt es solche Abhängigkeiten. Und zur Sicherheit frage ich immer noch mal nach, weil genau da verstecken sich auch immer Risiken. Und Risikomanagement ist nun mal mein Job als Projektmanagerin.
Ja.
Und deswegen muss man da dann auch immer ein Auge und ein Ohr an solchen Themen haben, dass dann eben ja nicht plötzlich der Projektplan kippt oder ein Risiko gezogen wird, oder was man dann sogar selber zieht, das ist ja das Schlimme, weil man es nicht ablehnt. Und ja, spannendes Thema.
Genau. Oh Mann, Risikomanagement. Ja, da sagte nämlich auch mal ein bekannter Autor, Tom DeMarco, der sagte, Risikomanagement ist Projektmanagement für Erwachsene.
Ja, kann ich nur zustimmen.
Gut. So. Saskia, ich danke dir super herzlich, dass du hier bei mir im Podcast warst. Ich glaube, man hat so gemerkt, dass ja bei dir wirklich die Leidenschaft fürs Projektmanagement da ist. Du erzählst da super gerne drüber. Du sagst nicht, oh, das ist alles nur Theorie und ich habe da keine Lust drauf. Nein, bei dir sprüht da richtig die Freude raus, diese Sachen aufzusetzen, mit den Menschen zu kommunizieren und das Ganze ans Laufen zu bringen, die jeweiligen Projekte. Wenn, du bist ja freiberuflich unterwegs, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, wie kann er das tun? Oder sie?
Genau, er oder sie geht entweder über LinkedIn, Saskia Haplasch, den Namen gibt es, glaube ich, auch nur einmal, oder über meine Webseite saskiahaplasch.de, kein Bindestrich dazwischen, einfach Vorname-Nachname.de und dort findet man auch den Überblick über meine Leistung. Und auf LinkedIn natürlich alles, was ich regelmäßig veröffentliche, so wie den Detektivbeitrag, den du gefunden hast.
Ja, genau. Alles klar. Ja, das verlinken wir auch alles in den Shownotes, sodass ihr als Hörer da auch drauf zugreifen könnt und mit Saskia Kontakt aufnehmen könnt. Also, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast warst.
Ich danke dir für die Einladung. Und liebe Zuhörer, freut euch auf den nächsten Podcast. Ich glaube, heute sind ein paar neue Themen geboren worden.
Genau, das werden wir jetzt im Folgenden noch besprechen. Also, vielen Dank. Zusammenfassend zur heutigen Episode unsere drei Tipps. Mach dir zum Projektstart Termine mit so vielen Stakeholdern wie möglich. Schreibe dir alle Informationen auf und sortiere sie noch am selben Tag. Und drittens, lasse dir den Projektplan freigeben und kommuniziere ihn vollständig ins Team. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann empfehle sie deinen Kollegen oder Freunden weiter, damit auch diese von meinen wertvollen Tipps profitieren können. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Machende und Entscheidende. Mein Name ist Björn Schorre und ich danke dir fürs Zuhören. Hab Spaß an dem, was du machst, und vor allem wünsche ich dir einen hohen Wirkungsgrad. Tschüss und bis zum nächsten Mal.